Okay, wir kommen zu einem weiteren Themenkomplex. Es ist allgemein bekannt, es gibt eine Menge an Impfstoffen und der Großteil von uns, die diese Impfungen wahrnehmen, sprechen auch ganz gut an. Was wir weniger gut verstehen, sind bestimmte Patientensubgruppen oder Patientengruppen mit gewissen immunsuppressiven oder sogar B-Zell-depletierenden Therapien. Und Michael Bonelli von der Klinik für Innere Medizin 3 der Rheumatologie wird uns jetzt die Erfahrungen und Publikationen seiner Gruppe berichten bei Rituximab-behandelten Patienten.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Silvia, mal vorweg vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute etwas über B-Zell-depletierende Therapien in rheumatologischen Patienten erzählen darf. Ganz kurz zu der Rolle von B-Zellen. Wir wissen grob, B-Zellen sind wichtig für die Antikörperproduktion und somit auch für das Impfansprechen. Sie haben aber noch viel mehr Funktionen eigentlich. Da gehört die Rolle als antigenpräsentierende Zelle dazu oder auch die Zytokinproduktion von der B-Zelle, womit sie sowohl pro- als auch antiinflammatorische Eigenschaften haben kann. B-Zellen und B-Zell-depletierende Therapien spielen jetzt in der Rheumatologie eine sehr große Rolle als Therapiestrategie, und zwar jetzt schon für eine relativ lange Zeit. Da gehört beispielsweise die rheumatoide Arthritis dazu, also eine entzündliche Gelenkserkrankung, die ankerassoziierte Vaskulitiden, also Gefäßentzündungen, Kollagenosen, aber auch eben seltenere Erkrankungen wie die IgG4-assoziierten Erkrankungen. Das Rituximab ist jetzt ein monoklonaler Antikörper gegen das CD20 und der eliminiert die peripheren B-Zellen aus dem Blut. Und was uns natürlich dabei Sorgen bereitet, ist, nachdem wir die B-Zellen auch für die Antikörperproduktion benötigen, ist das Impfansprechen und auch Krankheitsverläufe. Und wir haben mittlerweile eine wachsende Anzahl an Registerdaten, die uns auch zeigen, was passiert mit unseren Patienten, die unter Rituximab-Therapie stehen und an Covid erkranken. Und was wir mittlerweile wissen aus diesen retrospektiven Analysen ist, dass es zu einer höheren Hospitalisierungsrate kommt, zu einer längeren Hospitalisierungsrate, und Patienten, die unter Rituximab-Therapie stehen, haben jetzt im Vergleich zu anderen sogenannten Biologikatherapien wie beispielsweise die TNF-Inhibitoren eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit für schwere Verläufe mit einer längeren Viremie und einer höheren Mortalität. Das haben wir jetzt zum Anlass genommen, uns das Impfansprechen in unserer Kohorte anzuschauen. Das waren in dem Fall 74 Patienten, wobei all diese Patienten zweimalig mit einem mRNA-Impfstoff geimpft worden sind und über 50% der Patienten waren unter zusätzlicher immunsuppressiver Therapie. Das Erste, was wir uns angeschaut haben, war die Antikörper, und zwar gegen die Rezeptorbindungsdomäne vom Spike-Protein. Und was wir hier sehen konnten, ist, dass gesunde Kontrollen zu mehr oder weniger 100% Antikörper entwickeln, und das war in unseren Rituximab-behandelten Patienten mit 40% deutlich herabgesetzt, wobei die Antikörper sehr gut mit diesen neutralisierenden Antikörper, von denen wir immer wieder hören, korreliert haben. Wir haben das jetzt, nachdem Rituximab ja die B-Zellen depletiert, die Antikörperbildung mit den B-Zellen versucht in Zusammenhang zu bringen, und hier sieht man sehr schön, dass die Anzahl der peripheren B-Zellen, die wir im Blut messen können, mit den Antikörpern korreliert. Und die Frage für uns war jetzt, gibt es einen gewissen Cut-off an peripheren B-Zellen, der uns vorhersagen kann, ob wir diese Patienten impfen sollen oder nicht impfen sollen. Und was wir hier sehen ist, dass es diesen eigentlich nicht gibt. Das heißt, auch bei Patienten, die eine niedrige Anzahl an peripheren B-Zellen haben, konnten wir eine Antikörperbildung sehen. Der stärkste Faktor für ein Impfansprechen, in dem Fall für die Antikörperbildung, waren eben die peripheren B-Zellen. Und was wir uns zusätzlich noch angeschaut haben, hat die Zeit zwischen der Rituximabgabe und der Antikörperentwicklung einen Effekt auf die Antikörperproduktion, und das hat sie. Das heißt, je länger die Rituximabgabe her war, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Patienten auch dann nach der zweiten Impfung Antikörper entwickelt. Neben der humoralen Immunantwort hören wir öfter etwas über die zelluläre Immunantwort, und da haben unsere Kollegen von der Virologie unsere Patienten Proben analysiert. Sie haben die Interferon-Gamma-Produktion mittels ELISpot gemessen, und zwar in drei Gruppen, in präpandemischen Kontrollen, um quasi einen Cut-off zu definieren, in gesunden Kontrollen und eben in unseren Patienten. Und was wir hier sehen, ist, dass die gesunden Kontrollen durch eine zweimalige Impfung eigentlich alle eine T-Zell-Antwort entwickeln. Und wenn wir das jetzt in unseren Rituximab-Patienten anschauen, dann sehen wir, dass es mit ca. 60% deutlich herabgesetzt war. Und zwar in serokonvertierten, also Patienten, die Antikörper entwickelt haben, als auch nicht serokonvertierten Patienten. Da komme ich schon zu der ersten Zusammenfassung. Was wir in unseren Rituximab-behandelten Patienten gesehen haben, ist, dass es zu einer verminderten humoralen, also auch zellulären Immunantwort gekommen ist. Aber ein Impfansprechen ist sehr wohl möglich, auch in Patienten, die unter B-Zell-depletierender Therapie stehen. Aber was wir auch gesehen haben, ist, dass es, wenn es klinisch vertretbar ist, durchaus sinnvoll ist, die Rituximab-Gabe, die üblicherweise alle 6 Monate stattfindet, auch nach hinten zu schieben. Was uns aber etwas beunruhigt hat, war eine Patientengruppe natürlich, die weder Antikörper entwickelt hat, noch eine zelluläre Immunantwort aufgewiesen hat. Das waren ca. 30% unserer Patienten, und das haben wir zum Anlass genommen, auch eine verblindete, randomisiert kontrollierte Studie durchzuführen. Das heißt, in dem Fall wurden eben Rituximab-behandelte Patienten inkludiert, die nach zweimaliger Impfung mit einem mRNA-Impfstoff keine Antikörper entwickelt haben. Diese Patienten wurden in 2 Gruppen randomisiert, eben eine Patientengruppe, die ein drittes Mal mit einem mRNA-Impfstoff oder heterolog mit einem Vektorimpfstoff geimpft worden ist. Und nach einer Woche wurde die zelluläre Antwort, nach 4, 8 und 12 Wochen die humorale Antwort bestimmt. In dem Fall wurden 68 Patienten gescreent, 27 bzw. 28 Patienten haben diese Studie beendet. Und was ebenfalls ganz wichtig war, ist, dass die Patienten nach dem Vorhandensein von peripheren B-Zellen stratifiziert wurde. Also es waren mehr oder weniger gleich viele Patienten mit B-Zellen oder ohne B-Zellen in beiden Gruppen. Der primäre Endpunkt dieser Studie war der Unterschied zwischen einem homologen, also 3-mal mRNA, oder einer heterologen Impfstrategie, das heißt vorher mRNA, dann Vektorimpfstoff. Dieser primäre Endpunkt wurde nicht erreicht. Das heißt, wir konnten statistisch keinen Unterschied sehen zwischen einem mRNA-Boost oder einem Vektorboost. Was aber ganz spannend war, ist, dass nichtsdestotrotz Patienten, die primär eben nicht serokonvertiert waren, trotzdem eine Antikörperproduktion entwickeln konnten. Das waren eben 32% der primär nicht serokonvertierten unter einem mRNA-Boost und 22% unter einem Vektorboost, wobei wir hier auch deutlich wieder den Zusammenhang mit den peripheren B-Zellen sehen konnten. Neben der humoralen Antwort haben wir uns wieder die zelluläre Antwort angeschaut, und hier sehen wir vom Muster her einen Unterschied im Vergleich zu der humoralen Antwort. Hier sehen wir, dass es durch einen mRNA-Boost zu einem Anstieg von 60% auf 80% kommt, während eigentlich alle Patienten, die heterolog mit einem Vektorimpfstoff geimpft wurden, zu 100% eben eine zelluläre Antwort entwickelt haben. Was uns natürlich besonders, wie eingangs erwähnt, interessiert hat, war jene Patientengruppe, die nach einer zweimaligen Impfung weder eine humorale noch eine zelluläre Antwort entwickelt hat, in dem Fall ca. 30%, und durch eine dritte Impfung konnten wir diese 30% auf 6% drücken. Das heißt, 94% aller Patienten haben entweder eine Antikörperantwort und oder T-Zellantwort entwickelt. Ganz am Schluss noch die Safety Aspects. Was man vorweg sagen kann, ist, dass keiner der Patienten ein Severe Adverse Event entwickelt hat, das wir in primären Zusammenhang mit der dritten Impfung stellen konnten. Die Patienten haben zusätzlich ein Patiententagebuch geführt über die ersten 7 Tage, und hier sieht man, dass Patienten mit einem Vektorimpfstoff etwas vermehrt über Myalgien, Atralgien als auch Müdigkeit berichtet haben im Vergleich zum mRNA-geboosteten Patienten. Und zusammenfassend, das ist schon mein letztes Slide, kann man sagen, dass die Antikörperproduktion auch in nicht serokonvertierten Patienten durch eine Impfung möglich ist. Der primäre Endpunkt, wie gesagt, nicht erreicht. Wir sehen statistisch keinen Unterschied zwischen einer heterologen und einer homologen Impfung. Wir sehen in beiden Fällen eine Steigerung der zellulären Immunantwort. All das spricht dafür, dass wir auch, oder besonders diese Risikopatienten, ein drittes, und das, was wir gerade abgeschlossen haben, eigentlich schon ist eine vierte Impfung in Rituximab behandelten Patienten. Was man aber auch zusammenfassend vielleicht am Schluss sagen kann, ist, dass wir sehr sorgfältig mit der Indikation und auch mit dem Intervall für die Rituximab-Gabe aufpassen müssen. Und das ist jetzt wirklich das letzte Slide. All das ist natürlich durch ein großes Team zustande gekommen. An der Abteilung für Rheumatologie darf ich vielleicht den Daniel Mrak und den Abteilungsleiter Professor Aledaha erwähnen, von der Infektiologie, die Selma Tobodic, die hier viel investiert hat, und unsere Partner an der klinischen Pharmakologie, Virologie, die Judith Aberle, die Abteilung für Pathologie und Labormedizin, und Ihnen allen danke für die Aufmerksamkeit.